Herzlich willkommen zur 41. Folge von 7700 Tage. Hier ist euer Antonio Locaccio und an meiner Seite mein...
bester Freund, Sascha Stieler.
Ja, ist so geil, wenn man sich selber mit Vor- und Zunamen begrüßt.
Natürlich.
Das nötigt mir Respekt ab.
Du wirst noch sehen, Antonio. Heute
Sascha
kommt,
Stieler,
heute
das kommt, ist eine Respektsperson.
Ja, heute kommt sogar Professor Dr. Stieler nochmal zum Einsatz.
Nein,
aber,
Mr. Pop. Dr. Ja. Professor Pop.
Dr. Professor Pop. Und das teasert auch schon die Folge an. Antonio,
Professor.
Wir wollen nämlich heute mal wieder über ein Thema sprechen und euch so ein bisschen mitnehmen. Und zwar, wir haben hier in unserem Podcast bereits schon über klassische Musik gesprochen. Wir haben über Jazzmusik gesprochen. Und heute, die Vollendung, heute wollen wir über Popmusik sprechen.
Fehlt da nicht dann noch irgendwann Folkmusik und Folklore und Heavy Metal? Und was ist mit Didgeridoo und Dudelsackmusik?
Heben wir uns auf für die Jubiläumsfolgen, die 100. die 400. Folge. Sprechen wir auch darüber.
Ja, die heißt dann Instrumente, die keiner braucht.
Oh. Sag das nicht. Ich habe
da ist Saxophon Platz 3.
Ja gut, das stimmt. Aber Didgeridoo habe ich mal gehabt und ich konnte auch so ein bisschen darauf spielen. Habe ich mich dann mit beschäftigt.
Ich frag mich bei Didgeridoo, was heißt ein bisschen drauf spielen können?
Naja, ich habe einen Ton rausbekommen. Das ist ja die erste Challenge. Ne? Dass du da überhaupt in dieses Rohr pustest. Also Didgeridoo, ja, ist ein Rohr mit so einem Gummibezug oben und dann pustest du da rein und es geht ja erstmal darum, überhaupt einen Ton zu erzeugen und dann geht es darum, Obertöne zu erzeugen.
Ja, und konntest du das?
Ja, kann ich auch heute noch.
Ja.
Wir könnten mal live das mit einbauen, mein Talent für Didgeridoo.
Didgeridoo und Saxophon klingt auf jeden Fall nach einer richtig krassen Kifferparty.
Ja, naja, das ist ja vielleicht unser drittes Set sozusagen zum Ausklang.
Die Aftershow.
Die Aftershow. Da bringe ich das, mal mit, mein Didgeridoo.
Was gibt's denn noch für so Instrumente, die wirklich so auf der einen Seite unterschätzt sind, aber auch überschätzt werden? Also Didgeridoo ist weit vorne.
Ich meine...
Nasenflöte? Gibt's noch?
Nasenflöte auf jeden Fall, aber finde ich geil. Ist auch für die Party, ist ein Partyinstrument. Ist ein Partyklassiker.
Was gibt's noch? Dann dieses... wie heißt das? Mundtrommel?
Mundtrommel, genau. Auch geil. Auch für die Party. Das sind alles Partyinstrumente.
Kennst du das Xaphon?
Ja klar, das ist aber cool. Das ist ja eine Mischung aus Saxophon und Klarinette, Flöte.
Irgendwie, also es wird auch mit Saxophon platt gespielt, aber ist, glaube ich, ein australisches Instrument auch.
Das finde ich aber cool.
Ähnlich wie, ist gefährliches Halbwissen. Ich hatte sogar mal
Xaphon. Ne? Ja, ich weiß.
Aber man konnte immer nur, glaube ich, eine Tonart drauf spielen. Das war ein bisschen lästig.
Na, das
F-Dur
stimmt.
Oder sowas.
Stimmt. Naja, ich weiß nicht. Also ich finde, ich kann schon jedem Instrument was abgewinnen.
Djembe auch?
Alles, na klar. Guck mal, ich meine, es kommt drauf an, was du heute sein willst. Wenn du ein Partytier sein willst, nimmst du eine Nasenflöte. Ne? Wenn du irgendwie sagen willst, heute sitzt der Frack, nimmst du die Djembe.
Also sozusagen, sollte man das auf Partys mitnehmen, dass man auch wirklich immer gleich sagen kann, ich bin Musiker.
Man muss gut vorbereitet sein. Absolut.
Was hast du dabei? Meine Maultrommel.
Ich finde tatsächlich Triangel, aber das ist halt, weil das Einsatzgebiet ist so kurz, weißt du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so richtig Bock macht, dass man sagt, Mensch, geil, heute Triangel.
Stimmt.
Da kommt zu wenig raus.
Aber generell Leute, die ja so Percussion oder beziehungsweise Schlaginstrumente studieren und lernen, die müssen ja ganz vieles können.
Ja, und das
ist super anstrengend und die müssen ganz viel üben. Es waren immer die in der Hochschule, die als erstes da waren und als letztes gegangen sind.
Beliebt, aber was ich auch erstaunlich finde, zum Beispiel die Rahmentrommel. Man denkt ja jetzt, gut, das klingt wie so eine Therapiestunde, ne? So dieses, ich gehe trommeln.
Das denke ich eher bei Klangschalen.
Aber pass auf, bei diesen Rahmentrommeln, ich fand das wirklich erstaunlich, weil wenn du Leute erlebst, die das richtig ausgecheckt haben, ist das Wahnsinn, was da für eine Musik passiert. Und man denkt jetzt, komm, gib die Rahmentrommel her, ich hau ein bisschen drauf rum, weißt du? Aber es ist wirklich, wenn das Leute ausgecheckt haben, Rahmentrommel zum Beispiel spielen zu können, Wahnsinn. Rahmentrommel. Glaube ich, toll.
Es gibt viele Instrumente, die es teilweise gar nicht mehr gibt.
Ja.
Also so verschiedene Lauten auch und Gamben.
Ja, ja.
Die sind ja aus einer anderen Zeit, beziehungsweise Instrumente, die man selten auf einem Rockkonzert hört.
Ja.
Und darum soll es ja heute eigentlich gar nicht gehen.
Nein.
Sondern es soll ja darum gehen, um Musik, die meistens verstärkt dargeboten wird, also über Verstärker, große Anlagen, die erst, also bei den meisten großen Künstlern ist so richtig Entfaltung erst entwickeln und auch den Zauber, wenn die Hütte voll ist, eine große Arenentour ist, wenn es ganz viel Licht und Glitzer gibt und wo es viel darum geht, ein Brand zu sein oder zu entwerfen oder eine tolle Band, die einen Sound hat oder die eine Haltung entwickelt oder besonders eben durch die Luft springen kann.
Ja.
Und davon von einem Elefanten dann aufgefangen wird und der Elefant pustet einen so hoch wieder und schmeißt einen so durch einen Reifen durch, der brennt. Ja. Ja. Und dann, keine Ahnung, küsst man ein kleines Kind, ja, segnet es. Dann wird
das ist der emotionale Höhepunkt dann, des emotionale Konzertes.
Höhepunkt. Nein, nein, da kommt noch, wenn Mandy und Kevin sich das Ja-Wort geben. Und dann alle am Ende, also wie ein typisches Duo-Stieler-Lukaccio-Konzert eben.
Stimmt, du hast jetzt gut beschrieben, was aus Popmusik geworden ist. Ja. Antonio, bevor wir so richtig eintauchen, auch so ein bisschen vielleicht in unsere subjektive Wahrnehmung oder so ein bisschen, ich habe auch so, natürlich mich ein bisschen vorbereitet auf die Folge.
Ja.
Ja. Bevor ich dich auch ein paar Sachen fragen werde, will ich trotzdem einmal...
Super, dass du dich vorbereitet hast, was du mich fragen kannst.
Ja, natürlich. Ich meine, also deshalb Professor Dr. Stieler und sein bester Student. Heute hier. Populäre Musik, du hast es schon gesagt, man muss auch sagen, populäre Musik, es kann erstmal alles sein, ja, weil es geht letztendlich darum, dass es Musik ist, die viele erreicht und meistens deshalb Musik ist, die man, zu der man schnellen Zugang findet. Und mal als du, Stieler Lucaccio, gesprochen, wir sind auch sehr beeinflusst von Popmusik in unserer Musik, weil, ich muss sagen, als wir angefangen haben, wirklich als du diesen Sound zu fahren, den wir jetzt fahren, war es oftmals so, dass es den Jazzmusikern viel zu viel Pop war, zu wenig Jazz. Und den Popmusikern war das viel zu viel Jazz, was wir gemacht haben. Das war oft die Wahrnehmung, ne? Und wir haben aber schon in vergangenen Folgen ja immer mal wieder über auch Jazzkünstler gesprochen, die durchaus eine Nähe hatten zur Popmusik. Zum Beispiel in der letzten Folge erinnere ich mich an das Esbjørn Svensson-Trio, ja? Die auch mit Klavier, Bass und Schlagzeug eigentlich einen relativ populären Sound gefahren haben, ne? Und das heißt, es ist eine Musik, die eben auch das Duo Stieler Lucaccio sehr deutlich streift, weil ich glaube, für unsere Instrumente klingt das, was wir machen, alles ziemlich poppig.
Absolut. Ich würde auch sagen, dass das, was wir machen, eigentlich Popmusik ist. Mhm. Auch wenn wir natürlich andere Einflüsse haben, aber vom Gestus und wie wir Songs angehen, ist das Popmusik. Lass uns das trotzdem nochmal aufrollen. Was bedeutet Popmusik für dich? Was heißt das?
Ja, Antonio, das ist ganz lieb, dass du fragst.
Ja, wenn du schon sagst, du hast dich vorbereitet.
Natürlich, natürlich. Nein, Popmusik heißt natürlich in allererster Linie, dass es wirklich populäre Musik ist, die viele Menschen erreicht. Ne? Und da lohnt immer ein Blick hinter die Kulissen und natürlich in die Geschichte der Popmusik. Popmusik ist entstanden und richtet euch darauf ein, der Vortrag geht jetzt nicht 30 Minuten. Ich fasse euch das in einer Minute 30 zusammen.
Jetzt ja,
dann
gespannt.
Wisst ihr alles.
Ja.
Popmusik entstand in den 50er Jahren aus einer Mischung aus Rhythm and Blues, Country und Gospel. Und aus dieser Mischung wurde Rock'n'Roll. Elvis Presley sei da genannt, ja. Also die Songs wurden einfacher, wurden populärer, es gab klare Refrains und es passierte noch was ganz Entscheidendes. Das Radio entwickelte sich nämlich. Plötzlich hatten sehr, sehr viele ein Radio, Schallplatten wurden günstiger und Musik wurde massentauglich. Und man muss auch sagen, in der Zeit ist etwas auch noch Entscheidendes passiert, nämlich, dass plötzlich eine Jugendkultur entstanden ist, was ja einhergeht mit Popmusik. Ja,
ja.
Also die Jugend als Zielgruppe. Und daran hängt natürlich nicht nur die Musik, sondern auch das Aussehen. Es hängt die Mode, eine eigene Kultur, eigene Musik da dran. In den 60er Jahren wurde das Ganze dann noch größer. Es kamen die ersten wirklich weltweit globalen Popstars wie die Beatles an den Start.
Und die ganze Beatmusik damals
genau,
auch.
Genau, absolut. Und so entwickelte sich das weiter im Prinzip über die 70er Jahre, wo einfach das alles noch vielfältiger geworden ist. Die Studios sind entstanden. Also man muss auch sagen, Popmusik definiert sich ja auch sehr, sehr viel über Sound. Und gerade in den 70er Jahren entwickelten sich viele Studios. Alles wurde mehr. Die Aufnahmetechniken wurden einfach größer. Und man muss auch sagen, die Popmusik hat dann die Entwicklung von vielen Instrumenten vorangetrieben. Ja, Synthesizer, E-Gitarren, die Art des Schlagzeugs. Ja, das entwickelte sich alles. Und man muss sagen, eigentlich so ein bisschen dann der vorläufige Höhepunkt war in den 80er Jahren. Wir erinnern uns an Michael Jackson, an Madonna und vor allem an solche Sachen wie zum Beispiel MTV, ja, also Musikfernsehen, ja, also plötzlich war Popmusik nicht nur einfach irgendwie Songs machen, sondern Popmusik wurde plötzlich zum Image, ja, und das konnte man transportieren eben mit Musikvideos. 90er Jahre, da haben wir natürlich noch gute Erinnerungen, ja, ein bisschen, weil das waren so die ersten Zugänge von uns.
Ja, wo ich hatte Bravo-Hits damals, genau, auf jeden Fall aufgekauft.
Dann, also ne, es wurde einfach, Popmusik wurde kommerziell, ja, und mischte sich auch mit allen möglichen Musikstilen, von Disco bis Funk, und es entstanden Boybands, es entstanden Girlbands, ne, und es wurde richtig kommerziell. Und man muss sagen, jetzt ab den 2000ern sozusagen entwickelte sich Popmusik wirklich extrem vielfältig. Man kann auch manchmal gar nicht sagen, ist das jetzt Popmusik, weil einfach jeder Musikstil davon beeinflusst ist. Hip-Hop kann populär sein. Ja, also jedes Musikgenre kann in sich genommen populär sein. Auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass das Duo dann vielleicht am Ende doch fast mehr Popmusik ist als Jazzmusik.
Ja.
Und das sei auch noch gesagt, durch natürlich die neuesten Entwicklungen der letzten 10 bis 15 Jahre, TikTok, Social Media und allen voran Spotify, ist das natürlich auch eine Richtung, wohin sich Popmusik entwickelt. Ja, also dass es immer mehr auch Einfluss nimmt von diesen Plattformen, Songs werden kürzer und alles wird natürlich noch riesiger. Ja, also ja. Wenn wir diese Events hören, kommt nicht von ungefähr, dass man gefühlt jedes Jahr liest, dass noch das größte Konzert aller Zeiten jetzt dort stattfand oder dass beim Super Bowl in der Halbzeitshow noch mehr Leute eingeschaltet haben als im Vorjahr. Also alles wird deutlich kommerzieller und verbreitet sich natürlich weltweit, ist ein Massenphänomen geworden. Und das wäre vielleicht jetzt erstmal so die ganz kurze Popgeschichte, ja.
Sehr gut zusammengefasst.
Ja, vielen Dank.
Ich finde auch, dass du viele wichtige Namen genannt hast. Natürlich kommen auch solche ganz wichtigen Namen mit rein, gerade am Anfang Chuck Berry, von dem sich sehr viel beeinflussen lassen haben.
Ja.
Unter anderem auch die Stones, aber auch natürlich auch die Beatles und alle. Viele Vorreiter, die teilweise Migrationshintergrund haben oder schwarz waren, wo plötzlich dann sich irgendwann ein Weißer draufgesetzt hat oder sozusagen Dinge auch kopiert hat, wie auch Elvis, so in Gospelmusik kopiert hat und daraus eine ganz eigene Art gefunden hat, die durch seine Rolle auch begünstigt irgendwie, beziehungsweise seine Rolle begünstigt, dass er als weißer Mann natürlich auch plötzlich dann ein Massenphänomen wird und damit irgendwie eine Tür öffnet für ganz viel Musik. Mhm. Motown ist wahnsinnig wichtig für eine Soundentwicklung, für eine Songschmiede, kann man so sagen. Eigentlich ein System gefunden von, produziert man Songs.
Ja.
Und so gibt es immer wieder Wellenbewegungen. Was interessant daran ist, natürlich gibt es diese großen Protagonisten, aber es gibt eben auch die tollen Musiker da hinten, die eben für so einen Song oder Sound auch stehen. Wie wir jetzt, sagen wir mal, hat man jetzt die Beatles, aber auch jetzt eben die Musiker und Musikerinnen bei Motown.
Ja.
Und die großen wichtigen Produzenten, die dann plötzlich dann sich daraus entwickeln, siehe Quincy Jones, der plötzlich auch aus dem Jazz heraus in den Pop über Soul und ganz viele Dinge auch wieder miteinander vermischt. Und man merkt eigentlich, dass Popmusik eben so ein großer Schmelztiegel ist und irgendwie auch ein Spiegel ihrer Zeit oder Spiegel der Zeit ist, der jeweiligen Zeit. Und ich frage mich immer mehr, welche Rolle wir sozusagen da auch als Popmusiker, würde ich so sagen, haben. Inwieweit ist das noch wichtig, dass man sagt, oh ja, das ist jetzt der Sound von 2026?
Ja.
Geht das überhaupt mit Saxophon und Klavier?
Ja.
Und inwieweit kann man überhaupt heutzutage noch einen eigenen Sound finden? Das sind alles sehr interessante Sachen. Und man denkt ja immer darüber nach, ja, was kann man noch neu machen? Man hat ja eigentlich nur diese 12 Töne. Und wenn man irgendwie tiefer gräbt, merkt man plötzlich, dass doch so vieles möglich ist und nie auserzählt ist.
Ja.
Und das ist dieses Geheimnis auch von Musik generell, aber auch von populärer Musik, dass plötzlich was um die Ecke kommt, was einen total inspiriert, wo man sagt, wow, das wird plötzlich miteinander vermischt. Das macht's ja wahnsinnig spannend. Und ich weiß nicht, welchen Pop-Hero du als Kind hattest, aber mein absoluter Hero, wo alles gepasst hat, musikalisch, von der Marke, also die Anfänge jedenfalls, das, was später kam, dann nicht mehr, aber war auf jeden Fall Michael Jackson.
Ja, es gibt auch ein schönes Video von dir, wo du selber eigentlich Michael Jackson bist und tanzt.
Genau. Wie war das bei dir? Welche erste Berührung hattest du mit Popmusik?
Ganz spät, ehrlich gesagt. Also ich komme wirklich aus einem klassischen Elternhaus und ehe ich wusste, dass es sowas gibt wie Schlagzeug, war ich glaube ich 12. Also ein bisschen übertrieben, ne, jetzt, aber trotzdem. Also mein Zugang war klassische Musik und man muss auch sagen, also das ist gar kein Vorwurf an meine Eltern, aber Popmusik war ein bisschen in Verruf in den Kreisen, wo ich verkehrte. Und ich meine, will das jetzt gar nicht festmachen an so einzelnen Aussagen. Es war einfach so ein Grundgefühl. So dieses, wenn du natürlich aus so einem Umfeld kommst, wo du irgendwie als Kind mal zu einem klassischen Konzert gehst und deine Eltern MDR Kultur hören oder MDR Figaro, wie es damals noch hieß, und man selber irgendwie Klavier lernt und sich dann eher mit den mit Bach und Beethoven beschäftigt als mit was anderem, dann war erstmal gar nicht so ein Zugang zu Popmusik gelegt, ehrlich gesagt. Also ich habe das natürlich mitbekommen, aber es war so ein bisschen vom Bauchgefühl her, dieses Vorurteil stand irgendwie im Raum, dass das was Kommerzielles sei, was es ja auch ist, aber praktisch mit der Abwertung, ne? Und dass es einfache Musik ist und über diese Vorurteile würde ich auch gerne nämlich noch mit dir reden und sie entkräften, weil dadurch, dass ich das so ein bisschen erlebt habe, ich war dann auch auf einem Musikgymnasium und da galt der gleiche Kodex, ne? Hat mich das auf jeden Fall beschäftigt im Laufe der Jahre und ich musste selber so ein bisschen meine Antworten darauf finden, weil sich das durch mein Leben zieht, dass so dieses Vorurteil gegenüber Popmusik, weil auch wenn ich nie in so elitären Kreisen war, ne, es war immer alles locker, also ich glaube, sonst wäre ich auch als Typ nicht so geworden, aber trotzdem, wenn du Klassik erst machst und dann Jazz, dann ist Pop natürlich schnell in Verruf, ne? Und deshalb hat es bei mir eine Weile gedauert mit Popmusik tatsächlich. Ich habe dann mal irgendwie so gedacht, okay, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen Corden the Act und Backstreet Boys und habe das aber nicht musikalischer Natur bewertet, sondern dachte, ja, wer weiß, ich hatte die schickere Jacke an. Hat mich irgendwie lange nicht gecatcht, sehr, sehr lange nicht. Ich habe dann eher den Jazz für mich entdeckt, ne? Und das war wirklich die große Leidenschaft und ich habe viele Popsongs tatsächlich kennengelernt am Anfang meines Studiums, weil ich in Leipzig für so ein, zwei Coverbands angefragt worden bin, um mal irgendwie so eine Mucke zu spielen auf einer Hochzeit. Und dann haben die gesagt, ja, hier, wir spielen Billie Jean. Und ich so, ja, kenne ich nicht, aber ist von Michael Jackson. Ich so, ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Dude. Und dann habe ich das erste Mal Billie Jean so richtig wahrgenommen, weil ich selber auf dem Klavier spielen musste.
Ja.
Das schlich sich ganz langsam in mein Leben, aber so eine richtige Wahrnehmung für Popmusik im Sinne von, jetzt und ich verbinde damit meine Jugend oder irgendwas, weniger bei mir. Also es gab schon immer mal Sachen, ich habe dann auch mal Limp Bizkit gehört oder so, fand ich auch mal geil, so, aber so dieses Klassische, wo man jetzt sagt, Mensch, also jetzt hier, das hat meine Jugend bestimmt oder ich war Michael Jackson, so wie das bei dir war, war es bei mir nicht.
Das ist krass, weil ich habe wirklich eine wahnsinnig wilde Mischung an Musik schon immer mitbekommen.
Ja.
Also bei mir auch ganz viel Klassik natürlich.
Ja. Und Queen, oder? Und du warst auch großer.
Na, ich habe meine ersten Kassetten, glaube ich, so mit der ersten Klasse oder so gekauft.
Ja.
Oder war ich vielleicht noch gar nicht in der Schule. Das war Queen, Pavarotti, ja. Michael Jackson.
Bei uns lief ABBA, das fällt mir noch ein.
Ja, das weniger.
Ja.
Das lief bei uns wirklich gar nicht. Krass eigentlich.
Ja.
Ja. Und es war alles voll mit Mucke immer bei uns. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit 11, 12 mir auch immer die Bravo Hits gekauft habe.
Mhm.
Und zu Hause Radiomoderator gespielt habe.
Guck, was du geworden bist.
Und hab dann immer die Bravo Hits durchlaufen lassen.
Ja.
Und dann hab dann den nächsten Song angesagt.
Das ist cool. Okay.
Und das war so irgendwie, fand ich das irgendwie ein cooles Ding irgendwie so. Ja. Und dann so Kassetten überspielen. Und dann haben im Mietshaus bei uns schon eigentlich ein paar Jugendliche auch gelebt, die schon geilere Musik gehört haben, Hip-Hop und sowas. Damit ist man in Berührung gekommen.
Ja.
Und meine damalige Freundin Juliane wohnt im Haus unter uns.
Ja.
Und ich war so dritte, sie war vierte Klasse und sie war riesengroßer Backstreet Boys Fan. Und wir hatten uns jeden Tag so ein bisschen Briefchen geschrieben.
Ja.
Meine Eltern haben sich die freie Presse mit ihnen geteilt, mit der Nachbarin von unten, also mit der Mama von Juliana. Und wenn die Zeitung hochkam, kam auch ein Liebesbrief mit hoch. Und nächsten Tag dann von meiner Seite aus, wenn die Zeitung übergeben wurde, die Retour sozusagen als Liebesbrief zurück. Und da ging es auch ganz viel um die Backstreet Boys.
Ja.
Und sie hat mir einmal geschrieben, dass wenn Nick von den Backstreet Boys an der Tür klingeln würde, würde sie wahrscheinlich bei mir bleiben. Daran kann ich mich erinnern. Also das heißt, es gab schon irgendwie Konkurrenz mit den Backstreet Boys damals mit 11. kann ich mich dran erinnern.
Ja.
Das geht ganz tief rein. Also nicht diese Emotionen mit Nick so von Backstreet Boys, sondern diese Musik, die man da in so hört und was die macht und dass man spürt, die entsteht jetzt gerade oder die ist gerade erst vielleicht ein paar Monate alt, der Song. Mhm. Und dass das richtig lebendige Künstler sind, das macht nochmal ganz viel mit ein, weil natürlich kennt man die klassischen Werke, da geht man ja am Wochenende hin mit den Eltern, wenn die Konzert spielen oder so, oder singt selber teilweise mit, aber es macht was, wenn du einen Michael Jackson selber performen siehst.
Ja.
Nein, und das ist...
ich mag es, mit welcher Ernsthaftigkeit du das... ist gut.
Das Krasse ist, du bist mit 12, 13, 14 so drin.
Ja.
Es verändert dein Leben mit, wie du unterwegs bist. Und ich weiß, dass kann mich an Klassenfahrten erinnern, wie ich mit Walkman da saß, wie mit Toni Eichhorn.
Ja.
Toni Eichhorn und Antonio waren zusammen in einer Klasse. Und Klassenfahrten haben wir dann zusammen uns den Walkman manchmal reingeteilt und haben dann die History-Platte von Michael Jackson durchgehört.
Ja, ja.
Und du sitzt da, spulst den Song nochmal zurück. Mhm. Ist ja auch mit Kassettenrekorder und alles hat so seine Zeit.
Ja.
Du musst dir Zeit nehmen für den Song, du musst ihn wieder zurückspulen, wenn du ihn nochmal hören möchtest. Und wenn es dann losgeht, der Song, und das macht so viel mit dir, also ich hab sehr, sehr lebhafte Erinnerungen an Popmusik und was das mit einem gemacht hat.
Ja.
Und muss ganz ehrlich sagen, dass ich für mich selber dadurch noch mehr eine Sehnsucht hatte oder ein Bild von mir entworfen habe von, ich möchte das auch.
Mhm.
Ich möchte auch so auf der Bühne stehen.
Ja.
Ich möchte auch so wie Michael Menschen unterhalten. Ich möchte so tanzen können, ich möchte so singen können.
Ja.
Ich möchte auch so Englisch singen können und man hat dann auch so für sich selber Duschenglisch dann für sich selber mitgesungen. Ja. So, I know this is fair. So. Und es macht was mit ein und man entwickelt so eine andere Haltung auch. Man spürt instinktiv, dass das eine Rolle ist, die er spielt.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das betrachtest.
Ja,
aber,
klar, na klar. Aber, also einhergehen kann man damit ja auch beobachten, worum es eben auch in Popmusik geht, nämlich auch Personenkult, ja. Also das ist ja genau das, worüber wir sprechen, ne? Wir sprechen jetzt über Bands oder einzelne Künstler und wo man auch merkt, es wird zum Gesamtkunstwerk. Da geht es nicht nur darum, sind die Songs cool, sondern du sprichst auch darüber, wie er getanzt hat, wie er ausgesehen hat, ne?
Ja.
Und das wären ja dann Figuren. Und in Deutschland gibt es nicht so oft, weil wir, also gerade in Deutschland, man liebt Authentizität. Das ist ganz, ganz wichtig.
So ein krass abgedroschenes Wort heutzutage, ne?
Es ist abgedroschen, aber man, das Publikum hier mag, dass es, wenn es real ist sozusagen, ne? Und finde ich auch cool. So, aber deshalb gibt es weniger Künstler, die das machen. Aber es gibt natürlich zum Beispiel allen voran Udo Lindenberg, wo du merkst, ey, da ist sofort so ein Image da, den kannst du gefühlt in einer Karikatur zeichnen und alle würden sagen, hier, das ist doch Udo.
Ja.
Und das ist Pop. Das ist Popmusik.
Ja.
Ja? Und also deshalb, ich glaube, das wird sehr, sehr vielen Zuhörenden so gehen, dass man gerade dieses starke Gefühl aus seiner Jugend, wo das, glaube ich, alles noch emotionaler wirkt und wo das auch, glaube ich, für viele so ein wichtiger Schritt hin ist zu, ich entdecke mich selber, ich entdecke was Eigenes, ne, ist. Und ich glaube, dass das oftmals auch stilbildend war für viele Charaktere, dass sie sich von dieser Musik haben beeinflussen lassen oder von einem bestimmten Style. Und das zieht sich ja bis heute durch, dass das dann eben auch viel Jugendkultur ist.
Absolut. Mhm. Hast du den Eindruck, wenn man jetzt zum Beispiel die Playlisten anguckt, der letzten 10, 15 Jahre, welche Künstler die erfolgreichsten Künstler auf dieser Erde waren, dass dieses, also ich habe zwei Fragen sogar, für mich selber und an dich.
Ja.
Hast du den Eindruck, dass dieses Bild von der eine krasse Sänger, den alle hinterher schmachten, oder die krasse Sängerin, oder die große Diven-Sängerin, also hier Adele, Whitney Houston, oder die eine Boyband oder die eine krasse Rockband, dass sich dieses Prinzip gefunden hat und jetzt immer wieder mehr durchzieht, nach seit 10, 15, 20 Jahren, und dass es wenig Neues gibt eigentlich?
Nee, das sind für mich zweierlei paar Sachen.
Genau.
Also ich würde sagen, klar, haben sich über die Jahrzehnte...
Das waren ja auch zwei Fragen.
Genau, über die Jahrzehnte Sachen eingeschliffen.
Ja.
Ne? Dass man irgendwie sagt, okay, guck mal, Es gibt die Boyband, es gibt den den Typen, den alle anhimmeln und weißt du, und es gibt die Diva, so, ne? Gibt's schon so ein paar klassische Role Models,
ja,
so, die aber ja auch schon viel früher entstanden sind, sozusagen.
Genau.
Aber ich finde, wir leben in einer Zeit, wo die Dichte an Neuem einfach so zugenommen hat. Letztendlich auch, muss man sagen, das ist ja auch eine Entwicklung von Popmusik, dass inzwischen gefühlt jeder Musik veröffentlichen kann. Das ist ja auch ein großer, großer Unterschied, ja. Also, wo man in den 70er und 80er und 90er Jahren noch in ein ganz teures Tonstudio fahren musste, sitzt du jetzt in der Küche, weißt du?
Ja.
Ne? Und sprich, viele Musikkarrieren, die es jetzt gibt, die hätte es früher gar nicht gegeben. Also ich erinnere an Justin Bieber, der durch YouTube bekannt geworden ist, ja, durch YouTube-Videos und so entdeckt
wurde. Wo er Songs gecovert hat.
Genau. So, und inzwischen ist das ja hingeschwappt zu TikTok. Ja?
Ja,
dass es viele Künstler gibt, die einfach vor TikTok performt haben, soll nicht heißen, dass das immer die größten Künstler aller Zeiten sind oder dass aus jeder Karriere was wird, ne? Aber die Art hat sich ganz, ganz dolle verändert, und deshalb, wir leben in einer Zeit, wo eine unfassbare Vielfalt ist und auch eine unfassbare Talentdichte.
Ja.
Also man muss sagen, natürlich gibt es diese Leuchtsäulen und Leuchttürme aus den 50er bis 80er Jahren, aber die Talentdichte, sowohl bei Interpreten und Interpretinnen als auch bei Musikern und Musikerinnen, die halt vom Instrument kommen, das ist einfach enorm, so finde ich. Und das bringt mich auf eine Sache, Antonio. Ich habe es gerade schon angeteasert, Vorurteile gegenüber Popmusik.
Ich will noch ein was sagen, ja, bevor wir damit zum Vorurteil kommen.
Ja, bitte.
Ich finde, was das Besondere an Popmusik ist, dass es Hits gibt.
Mhm.
Und die Hits gab es ja schon auch bei Mozart. Also
ja,
es gab Zeiten, wo die Leute durch Prag durch Prag gelaufen sind und eine Mozart-Melodie gesungen haben, pfiffen haben. Und auch damals, auch bei Konzerten oder bei Opern, wurden einzelne Sachen wiederholt, weil das Publikum gesagt hat, ja, das nochmal.
Ja, ja.
Und es gab auch da Hits, aber dadurch, dass der Verbreitungsweg eben so nicht da war, mit Radio und sonst was,
ja,
damals war es eben noch die Klavierliteratur, dass man einzelne Stücke nachspielen konnte und
ja, ja,
so gab es auch Erfolge, auch Schumann hatte auch Stücke, die gut verkauft worden sind als Klaviernoten und sowas, aber das ist alles was anderes, von einer Dimension.
Ja.
Aber dadurch, dass es jetzt eben diese Tonträger gibt und die Möglichkeit der Vervielfältigung, gibt es eben Hits,
ja,
die im letzten Winkel der Erde noch laufen.
Ja.
Erstaunlicherweise sogar Dieter Bohlen und Modern Talking.
Ja, klar.
Das ist dieser große, große Unterschied, dass es Sachen gibt, wo es Künstler gibt, die, egal ob sie es alleine schaffen oder in einem großen Team, die Möglichkeit haben oder diese Essenz in sich tragen, Dinge so auf den Punkt zu bringen, dass es Klick macht bei ganz, ganz vielen.
Mhm.
Und das finde ich was äußerst Spannendes. Also weil wir das ganz selten haben als Menschen. Und das ist, glaube ich, wieder auch dieser Ursprungsgedanke, den wir in uns tragen, dieses von ganz, ganz früher.
Ja.
Wir treffen uns alle am Feuer und tanzen,
ja, ja, klar,
tanzen
klar,
ums Feuer,
ja,
zusammen.
Ja.
Und das ist was ganz Besonderes. Manchmal gruselt es einen, auf der anderen Seite manchmal kriegt man Gänsehaut davon. Es gibt Adele-Songs, die kriegt mich jedes Mal.
Ich weiß, egal wo wir auf der Autobahn sind, wenn Adele läuft, kommen erstmal Tränen.
Ja, nicht immer, nicht bei allen Songs, aber es gibt so zwei, drei.
Du wirst schnell emotional. Du wirst schnell, keine du reagierst
Ahnung,
darauf.
Sie schafft irgendwas in mir, was sofort so wow macht.
Ja.
So.
Ja.
Und das finde ich das Besondere an Popmusik. Ja. Dass Dinge so zusammen reduziert werden, so auf so komprimiert, dass es bei ganz vielen Peng macht.
Ja.
Eine Emotion geweckt wird oder eine Geschichte oder irgendwas.
Ja.
Und da gibt es auch so weirde Geschichten.
Ja.
So der erfolgreichste Song der Welt mit ist der absurdeste mit. Bohemian Rhapsody.
Mhm.
Und
ich glaube, der meistverkaufteste ist tatsächlich White Christmas von Bing Crosby.
Wirklich?
Habe ich geguckt, ja. Meistverkaufteste Song aller Zeiten.
Er sagt auch viel, ne? Aber dass so ein Song wie Bohemian Rhapsody, der viel zu lang eigentlich ist und so absurd und keiner weiß eigentlich so, was in manchen Teilen so inhaltlich damit gemeint wird.
Bis heute nicht.
Ist so.
Ja, ja.
Und was eine Mischung aus Rock und Oper und sonst was ist.
Ja.
Und das finde ich faszinierend, dass das eben so möglich ist. Und das ist das Besondere an uns Menschsein und eben die Komprimierung auf einen Song teilweise.
Ja. Man muss aber auch sagen, anschließend daran sehe ich exakt so wie du die Gefahr von, ich sag mal, einer genialen Einfachheit, ne, die ja Popmusik ausmacht, dass man sagt, hittig, ne? Also ein Hit, ein Schlag, ne? Also dass man sagt, ey, ich höre das, ich find's sofort geil oder eben auch nicht, ne? Aber ich kann sofort mitsingen, all das. Die Gefahr, die damit passiert, sozusagen, kann man jetzt auch so ein bisschen immer mehr beobachten, auf TikTok zum Beispiel, ne? Und wo, glaube ich, auch Kritik sehr berechtigt ist, weil dort zum Beispiel entsteht das Phänomen, dass, und wir kriegen das auch mit Produzenten und Produzentinnen, mit denen wir Kontakt haben, inzwischen kommen junge Artists und es werden gar nicht mehr Songs geschrieben, sondern es werden ganz, ganz viele Refrains geschrieben. Und du gehst dann aus so einer Session raus mit 2 bis 8 Refrains, die gehen alle zwischen 15 bis 30 Sekunden,
ja,
und du machst dazu einfach auf TikTok 10, 20, 30, 40 Reels. Und wenn du merkst, ein Refrain davon funktioniert auf TikTok, dann wird zu diesem Refrain der Song geschrieben und dann wird dieser Song veröffentlicht. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe einige Refrains, die so Songs geworden sind, dann angehört. Das Problem ist natürlich, dass diese Songs, die sind gefühlt inhaltslos. Viele. Weil du hast dann immer wieder den Refrain und die Strophe ist so ein bisschen wie, ja komm, mach mal irgendwas. Die Songs sind extrem verkürzt. Songs werden immer kürzer. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, so richtig über Songs nachzudenken, hieß es immer, die perfekte Radiosingle geht 3:30.
Ja.
Ich glaube, jetzt sind wir inzwischen bei
2:50.
Ich glaube, bei 2 Minuten noch was. Also noch viel weniger.
Ist ja Wahnsinn.
Noch viel weniger. So, und also sprich, die Art des Musikkonsumierens hat sich ja auch verändert über Streaming. Ne?
Ja.
Dieses, ey, ich muss nicht mehr eine Platte auflegen, ich muss nicht mehr eine CD auflegen, sondern ich klicke da einfach drauf und wenn ich will den Refrain haben, ich will dieses Gefühl und wenn das vorbei ist, gehe ich zum nächsten.
Aber es ist ja auch rein rechnerisch total sinnvoll. Wenn du sagst, du hast einen Song, der geht nur 2:02.
Ja.
Kannst du den, mal rechnerisch gesehen, öfter streamen in der
absolut,
Stunde, als
ja,
der geht halt 3:50.
Absolut. Fakt ist, natürlich sind das immer so Tools, wenn ich dann höre, dass wirklich so darüber diskutiert wird über Musik.
Da geht es um Masse anstatt Klasse.
Genau, also das hat dann wirklich wenig mit Musik zu tun, muss man sagen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass man sich dann innerhalb dieser Realität etwas aufbauen kann, weil das eben innerhalb einer Plattform, innerhalb von TikTok funktionieren mag, dass da so ein 30-Sekünder zündet und du vielleicht viele Leute hast, die dir plötzlich folgen. Aber es ist trotzdem so ein bisschen so, wie wenn du Werbung machst für, weiß ich nicht, einen tollen Käse und am Ende kommen alle in dein wahnsinnig tolles Käsegeschäft und werden wahnsinnig enttäuscht sein. So, ne? Ich finde, die Idee ist nicht zu Ende gedacht.
Also, ja.
Weil was bringt dir viele Follower, wenn das Produkt, was du hast, unfertig ist?
Ja.
Es ist so, wie wenn du anteaserst, dass du einen geilen, weiß ich nicht, eine geile Zündkerze hast, aber hast kein Auto dazu. Weißt
ja.
du? Bringt
ja.
dir dann am Ende manchmal wenig. Fakt ist, und darüber will ich mit dir, wie angeteasert, auch noch sprechen, so ein bisschen die Vorurteile gegenüber Popmusik. Und ich will dem gleich mal vorweg jemand gegenüberstellen, an dem man nämlich Popmusik in der heutigen Zeit sehr, sehr gut nachvollziehen kann, auch was das Tolle an Popmusik ist.
Apache?
Nee, Billie Eilish.
Ah.
Und ich würde jetzt sagen, Billie Eilish ist das Paradebeispiel dafür, wie man gute Popmusik macht. Denn wenn man bei der Musik von Billie Eilish eintaucht, checkt man relativ schnell, dass die Musik aus sehr wenigen Zutaten zusammengesetzt ist. Ja? Es gibt immer meistens ein Bassriff, ein cooles Riff vom Klavier, oftmals oder mit einem Synthi. Es gibt die Stimme, es gibt die Drums, aber es setzt sich aus sehr wenigen Zutaten zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass in der Musik noch hunderte Sachen passieren. Aber das, was passiert, ist meistens in irgendeiner Form einfach, absolut schnell nachvollziehbar, aber in der Einfachheit immer genial und bis zum Ende gedacht. Und man merkt wirklich, wenn die was gefunden haben, egal ob es mit Bass ist oder mit Gitarre oder Klavier oder Stimme, dann ist das bis zum Ende ausproduziert. Und jeder Teil für sich, wenn du alles ausmachen würdest, jede Spur, und du würdest nur den Bass hören, würdest du denken, was für ein geiler Bass. Wenn du alles ausmachen würdest und nur die Gitarre hören würdest, würdest du denken, was für eine geile Gitarre. Mhm. Und es ist wie so immer so ein 5-Teile-Puzzle, was aber perfekt zusammenpasst.
Ja.
Und ich finde, in ihrer Musik kann man das sehr, sehr gut nachvollziehen, was die Kunst von Popmusik ist. wenn Klassik die Kunst der Interpretation ist und Jazz die Kunst der Improvisation, dann ist Popmusik die Kunst des Sounds, ja, und der genialen Einfachheit. Man sagt, du bringst eine Idee exakt auf den Punkt. Und ich finde, das schafft Billie Eilish. Und es gibt natürlich, wenn du
zusammen
versuchst,
mit ihrem Bruder.
Genau, zusammen mit ihrem Bruder. Ne? Und natürlich muss man sagen, wenn geniale Einfachheit das Prinzip ist von Popmusik und es nicht funktioniert, ist natürlich scheiße.
Ja.
Aber es ist genauso scheiße, wie wenn du mit der Geige ein klassisches Konzert spielst und schiefe Töne spielst. Ne? Also ja. So. Die Herausforderung ist nur eine andere. Ich finde aber trotzdem, so abgedroschen, wie das klingt, an der Stelle gibt es nur gute und schlechte Musik, weil die Komplexität bei Popmusik natürlich nicht daran liegt, dass man manchmal besonders virtuos singen muss oder besonders virtuos ein Instrument spielen muss. Die Komplexität liegt in dieser Einfachheit und oftmals in dem Produzieren von Musik. Wenn ich erlebe, wie ein klassisches Klavierkonzert aufgenommen wird, zum Teil, da ist ein Raum, da steht ein Flügel und dann werden da zwei Mikrofone hingestellt. So funktioniert das schon mal. Bei Popmusik funktioniert das anders. Ja, wenn du in dieses Studio guckst, ihr kennt alle diese Bilder, was da steht. Das ist extrem komplex. Und bestimmte Sounds zu erzeugen und auch, dass sie zusammenpassen, ist ein extrem komplexes Thema. Das gab's so nicht vor 150 Jahren. Da hat man nicht über EQs geredet und über Kompressoren und Delays und Reverbs und Distortion und sowas, weißt du? Das hängt ja alles da dran.
Ja.
Deshalb will ich das noch einmal nehmen, weil es immer für mich so ein Thema war, was mich getriggert hat. Ich dachte, das ist doch falsch, wenn man sich hinstellt und der eine Musiker oder die eine Musikerin denkt, sie ist was Besseres, weil sie diesen Musikstil macht. Das ist ungefähr so, wie wenn sich ein Fußballer hinstellt und sagt, dass er der bessere Sportler sei. Weißt du, was ich meine? Oder was weiß ich, der Leichtathlet sagt, ey, ich bin der bessere Sportler, nur weil Fußball populärer ist, weißt du? Das sind ja zweierlei Paar Schuhe. Du kannst ja nicht sagen, das eine ist die bessere Sportart als die andere. In der Musik gilt das Gleiche. Wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso wie du. Und ich glaube, dass man ja auch, wie soll ich sagen, einen Auftrag hat.
Ja.
Und wenn man den Auftrag hat, ein klassisches Klavierkonzert zu spielen, dann begibst du dich in diese Welt. Mhm. Dann gibt es Rezeptoren, die du bedienen musst, die du erlernen musst. Du brauchst das Rüstzeug dafür. Mhm. Und du musst dich in dieser Welt, ja, wie soll ich sagen, etablieren und auch bewegen. Mhm. Wenn du Rockmusiker bist und eine Rockband hast, dann gibt es für dich da auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Welt. Mhm. Mit der vergleichst du dich. Da gibt es vorhergehende Musik, mit der du dich auseinandersetzen musst und möchtest, solltest.
Ja.
Oh, heute Wortfindungsstörung. Nach dem Sport früh. Egal. Und so hat alles auch so seine Welt, in der du dich bewegst. Mhm. Und so ist es auch bei mir beim Saxophonspielen. Mhm. Es gibt Saxophonisten, die das Instrument so sehr geprägt haben, und an denen kommst du nicht vorbei. Mhm. Mit denen beschäftigst du dich automatisch, weil die einfach da sind. Und so ist es auch beim Tennis.
Ja, klar.
Du wirst einen Djokovic und auch einen Nadal und all die Leute davor auch kennen und du wirst wissen, welche Stärken und Schwächen sie haben. Mhm. Und irgendwann geht es dann nur noch um die Details. Wirklich bei welchem Untergrund spielt er wie welchen Ball.
Ja, ja, genau. Bereich so.
Und das ist das Spannende daran. Und dann, wenn wir so darüber sprechen, spricht man immer aus der Expertise heraus.
Ja.
Oder beziehungsweise immer als Nerd, weil man sich damit beschäftigt. Ich glaube, dass das aber so ein großer Unterschied zum Beispiel ist als Zuhörender. Mhm. Bei Popmusik geht es wirklich um die, auch viel von erstmal beim ersten Schritt um die Marke. Was verkörpert er? Mhm. Sei es sexuell, politisch, welches Geschlecht, welche Botschaft, welche Sprache, welche Generation, all solche Punkte, die auch mal erstmal eine ganz andere Ebene erstmal ansprechen. Mhm. Und das ist der große, große Unterschied jetzt, wenn man sagen, zu jetzt zum Beispiel zu schon auch klassischer Musik, würde ich das erstmal sagen.
Ja.
Weil das eben eine Musik ist, die wieder etwas bringen und wie immer wieder neu gebären muss, was aber schon da ist. Mhm. Und das andere ist, noch viel mehr eben mit dem Jetzt beschäftigt. Und man versucht sich da selber darin zu finden, ja. Also gerade als junger Mensch, glaube ich.
Ja.
Und das ist der sehr dieser große Unterschied. Mhm. Und für mich selber ist es gar nicht so, dass ich denke, ah, ich bin jetzt Popmusiker und deswegen muss ich jetzt die Haare blond machen.
Ja.
Aber ich weiß, dass mich das super doll beschäftigt hat, als ich eben ja, Mitte 20 war oder Ende 20 und man plötzlich in diese Popwelt reinkam.
Ja.
Und wo es plötzlich da schon darum nochmal kurzzeitig für einen selber ging, welche Klamotte ziehst du jetzt an und welche Rolle willst du jetzt spielen und so.
Ja.
Und das habe ich ein paar Jahre auch versucht, irgendwie so mitzudenken und habe gemerkt, nee, ich möchte Musiker sein.
Ja.
Und als Musiker wahrgenommen werden, weil das meine Freiheit ist, so.
Ja. Steht dir auch besser.
Ja.
Ja.
Aber ich glaube, das ist die größte Kunst darin, nämlich in dieser Welt, in dieser Popwelt, man selber zu bleiben und was das bedeutet. Und selbst wenn man mal eine andere Klamotte anzieht, dass man trotzdem instinktiv in sich drin einen Weg weiß.
Ja.
Und dass es eben über den Inhalt geht und eben nicht nur was Äußeres eben ist.
Letztendlich, ich glaube, ne, wenn man das, es geht ja immer darum, dass Personen etwas verkörpern. So, und man merkt auch, glaube ich, relativ schnell, das Publikum hat dafür den beste Gefühl, wenn man merkt, ob jemand das verkörpert, was er wirklich ist, oder ob er es nur spielt. Und deshalb auch zum Thema TikTok, es wird immer Leute geben, die das extrem verkörpern, was sie sind, und auch über diese Plattform erfolgreich werden und darüber hinaus. Und es wird Leute geben, die da ein großes Schauspiel aufführen, dann hat es auch irgendwann ein schnelles Ende. Antonio, wir kommen zur nächsten Kategorie.
Ja, würde ich
jetzt
auch
mal
sagen.
Jetzt mal
wir
ganz
haben
schnell.
Ja gar nicht darüber gesprochen, dass wir auch Pop-Touren gemacht haben und wie es ist, mit Pop-Leuten auf Tour zu sein.
Ja.
Und wie es sich anfühlt, auf der Weltbühne zu stehen.
Auf der Weltbühne?
Weltbühne. Waldbühne.
In Erfurt.
Waldbühne. Oder im Stadion.
Ja.
Haben wir alles erlebt.
Ja.
Und war interessant.
Gut. Nein, muss ja auch sagen, wir spielen ja auch viele Bühnen, die eher für Popmusik gemacht sind, ja, weil eben auch wir sehr vom Sound leben, ne? Und einen Sound fahren, der jetzt nicht nur für einen Jazzclub gemacht ist.
Ne? Absolut.
Antonio, vergiss nicht unsere Kategorie, was ich dich schon immer mal fragen wollte, mein Schatz.
Ja, also ich glaube, ich habe dich das schon auch mal gefragt, aber ich frage es einfach nochmal.
Ja.
Mit welchem Popkünstler würdest du gerne mal spielen?
Sting. Und jetzt meine Frage. Ja. Antonio, was ist für dich der beste Pop-Song aller Zeiten? Jetzt ein bisschen reißerisch. Musst du auch eine reißerische Antwort geben?
Ey, komm, weil wir das Thema schon mal hatten, Bohemian Rhapsody.
Sehr gut.
Ja.
Okay, ist gut.
Ja, kann man einfach mal sagen.
Ja.
Ich bin ein absoluter Queen-Fan.
Ja.
Und wow. Passt, ist
gut.
Alles drin, was es interessant macht. Da ist Virtuosität drin. Tolle Musik, es wird wahnsinnig emotional plötzlich, als wenn das Klavier reinkommt. Mama!
Ja.
Nächstes ist ein fantastischer Song, Bohemian Rhapsody.
Okay. Antonio, dann kommen wir jetzt schon zur nächsten Kategorie, Deep Talk oder Quatsch. Fang du doch an.
Und zwar, hier ist eine Frage. Erdmännchen und Katze.
Ja, Antonio.
Was ist das für
eine
Frage?
Willst du wissen, was es damit auf sich hat? Gerne. Ein Zettel von mir.
Ist das ein Spiel?
Nee, ist auch kein Fetisch. sondern ich habe mal geguckt, beim Thema Popularität. Was ist das populärste Tier der Welt? Und da sagt tatsächlich das Internet, das Erdmännchen ist das populärste Tier der Welt, was ich süß finde.
Ja.
Das gibt mir schon wieder Hoffnung für die Menschheit. Wenn am Ende übrig bleibt, dass man sagt, wer waren denn die Menschen? Was haben die gemacht? Und dann wird viel, viel Schönes erzählt und viel Scheiße. Und am Ende kommt noch, aber das populärste Tier bei den Menschen war das Erdmännchen. Dann denke ich so, geil, ist das süß. Und Katze ist tatsächlich das populärste Haustier.
Ja, kann ich viel damit, also haben wir uns ja letztens im Auto auch darüber unterhalten, kann ich viel damit anfangen.
Ich bin Team Hund, du bist Team Katze, aber
ich mag auch Hunde.
Aber guck mal, wären doch Team Erdmännchen. Wir beide sind doch Team Erdmännchen. Wir sind doch für Erdmännchen, Antonio.
Ja, es müsste mehr Erdmännchen geben.
Ja.
Gerade in Großstädten.
Die regeln Verkehr, weißt du? Das ist so der Bau, da guckt er Erdmännchen raus.
Ich liebe Erdmännchen. Ja, doch, jetzt spüre ich doch, dass ich eine heimliche Liebe zu Erdmännchen habe.
Ja, ich habe ja auch so ein bisschen meine Optik geht ja auch
in
Richtung Erdmännchen.
Ja, du bist
Erdmännchen.
Auch in Richtung, du bist ein Untergrund.
Also ich bin kein Erdmännchen, aber ich bin mit den Erdmännchen verwandt.
Du bist schon eher ein Untergrundwiesel.
Ich bin eher ein Untergrundwiesel, ich sorge für Chaos unter der Erde, aber Erdmännchen sind mir nah. Also meine Cousins sind Erdmännchen.
Sehr gut.
So, Antonio.
Du bist dran.
Nächster
Zieh
Zettel.
Mal die nächste Frage.
Von dir ein Zettel. Spotify, Amazon und Co. löschen.
Au. Fragezeichen.
Ja, gutes Thema. Könnte man jetzt auch schon fast eine Folge drüber machen.
Ja.
Fasse ich mich aber kurz.
Ja.
Geteilte Meinung wieder. Auch bei mir als, ich spreche mal als Künstler darüber. Wir sehen ja sozusagen die Auswertungen über unseren Vertrieb, wo unsere Musik konsumiert wird und wo auch zum Beispiel dieser Podcast konsumiert wird. Und mit riesigem Abstand ist das Spotify. Vor allem bei der Musik. Also von dem, was wir verdienen im Jahr über Streaming-Plattformen, macht Spotify bei uns, weiß nicht, 93%. Unfassbar viel ist das. Und man muss auch sagen, viele Konzerte, wo wir drunter schreiben konnten, dass sie ausverkauft waren, egal ob in der Schweiz, in Österreich und in vor allem Regionen, wo wir noch nicht so oft waren, das kam letztendlich, muss man sagen, wir haben die Leute dort vor Ort gefragt, durch Spotify. Die Leute haben uns darüber entdeckt.
Ja.
Sprich, das sei erstmal das Gute. Richtig geiles Tool, weil wir managen uns selbst. Und wenn ich mir vorstellen würde, wir vor 20 Jahren mit Selbstmanagement und mit, ja, wir machen alles alleine und wir fahren mal in die Schweiz und spielen da einen Gig. Das hätte nicht funktioniert. Das wäre nicht möglich gewesen. In der Struktur, in der wir jetzt arbeiten. Muss man so festhalten. Ja. Und uns hätte da keiner gekannt und es hätte da auch keiner unsere Musik gekannt.
Also erstmal positiv.
Das ist die Pro-Seite.
Was ist negativ?
Die negative Seite ist das System, was dahinter aufgebaut wird. Ne? Letztendlich muss man sagen, gerade Spotify hat eine sehr große Monopolstellung und kann deshalb den Markt diktieren. Und kann deshalb diktieren, was es pro Stream gibt und kann sozusagen diktieren, wie der Laden zu laufen hat, wie der Algorithmus zu laufen hat, welche Künstler von welchen Plattenfirmen wie gepusht werden oder eben auch nicht. Und das spielt natürlich jetzt gerade eine Riesenrolle, zum Beispiel bei dem Thema künstliche Intelligenz und KI-Musik. Viele Playlisten, die irgendwie vor vielen Jahren noch bestückt waren mit ruhiger Klaviermusik von tatsächlichen Menschen, die ruhige Klaviermusik gemacht haben, sind jetzt alle da raus, weil man gemerkt hat, die KI kann auch geile, ruhige Klaviermusik machen. Also, sag ich mal, Gebrauchsmusik, weil das man gerne hört nebenbei oder zum Einschlafen. Und ob das jetzt ein Mensch spielt oder eine Maschine, ist scheißegal. Und
die sind ja teilweise selbst von Spotify gemacht.
Genau. So.
Das heißt, sie sind selber der Künstler, selber die Plattform, selber das Label, alles.
Und ich muss sagen, also da muss man gar nicht
weit. Schon mafiose Strukturen.
Genau. Naja, man muss sagen, ganz allgemein, wenn egal was auf unserer Welt so eine Monopolstellung bekommt, ist es nicht gut.
Genau.
Also egal was. Egal, ob das ein Land ist oder eine Verkaufsplattform oder ein Streaming-Anbieter, es ist nie gut. Ja. Und ist vor allem nie gerecht. Und man muss sagen, es ist super untransparent. Und ich glaube, das zum Beispiel, was jetzt auch im Raum steht, was vor allem irgendwie ist, das Problem ist ja nicht, dass diese Plattform populär ist. Das Problem ist manchmal auch die Art der Geldverteilung. Weil man muss sich vorstellen, dass natürlich jemand, der eine Oper schreibt, sicherlich nicht so viele Streams hat, wie jemand, der sagt, oh, ich mach das mal mit KI und lad das hoch. Sprich, da könnte man über einen Verteilungsschlüssel nachdenken, so ähnlich wie bei der GEMA irgendwie der Fall ist, weil jemand, der eine Oper geschrieben hat, meistens etwas länger an der Musik saß, als es vielleicht bei einem Popsong, Schlagersong oder bei KI-Musik der Fall war. Und das Problem ist wirklich, dass das Geld der Leute nicht bei den Künstlern ankommt, die hören. Weil natürlich Spotify funktioniert mit Playlisten. Sprich, oftmals den Beitrag, den wir vielleicht zahlen, als, weiß ich nicht, Mitte 30-Jährige jetzt, kommt oftmals gar nicht bei den Künstlern an, die wir wirklich hören. Und das wäre ja eigentlich das, wo man sagen würde, als Endkonsument wünsche ich mir das ja, dass die 16 Euro, die ich da jeden Monat zahle, am Ende auch bei den Künstlern ankommen, deren Musik ich höre. Und das passiert eben nicht. Das kommt alles in einen Topf und wird alles gleich ausgeschüttet. Und das landet dann halt eben, also unser Geld landet dann halt wirklich bei den Leuten, die wir nicht hören, aber die halt 100 Millionen monatliche Hörer haben. Unser Geld landet bei KI-Musik, unser Geld landet bei irgendwelchen Rappern oder Gangster-Rappern. Die sich die Klicks kaufen. Und das ist das große Problem. Und das meine ich eben mit der Monopolstellung. Das ist immer gefährlich, wenn sowas entsteht, weil dann wird es ungerecht.
Sehr guter Punkt. Sehe ich auch bei Amazon.
Ja.
In anderer Hinsicht.
Genau, genau, ja, absolut.
Hab das auch nicht mehr abonniert. Ja. Und es fällt mir noch schwer, Spotify zu löschen.
Ja.
Weil ich da selber auch sehe, wie wichtig das für uns ist, gerade für neue Hörer und Hörerinnen.
Voll.
Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für uns, wo wollen wir hin als Gesellschaft? Was ist uns was wert?
Mhm.
Und ja. Guter Punkt. Ich bin dran mit Ziehen.
Ja, guck doch,
Hier, nächste Frage. Oh, hier, von mir. Was bringt es in Zeiten von Social Media, sich beim Du-Newsletter anzumelden?
Wie du darauf kommst. Alles gut.
Ja.
Ja.
Was bringt das?
Naja.
Ich sage es euch ganz ehrlich.
Ja, sag du.
Ich mache es verkürzer. Wir hatten das Thema gerade.
Ja.
Wenn ihr euch bei uns anmeldet, dann schreiben wir euch die Mail.
Ja.
Und dann gibt es nicht nochmal irgendjemand dazwischen. Es gibt kein Instagram dazwischen, kein Mark Zuckerberg oder sonst wer. Wenn ihr euch bei unserem Duo-Newsletter anmeldet, dann schreiben wir euch die Konzerte und dann kauft ihr darüber unseren Merch und die Tickets und da ist keiner dazwischen.
Ja.
Kein Facebook, kein Insta, kein Spotify.
Kein Algorithmus vor allem.
Und wir sind uns so nah wie nirgendwo anders.
Ja. Mensch, Antonio, das kann ich gar nicht toppen hier.
Letzte Frage, Sasch.
Antonio, hier drauf steht Pizza.
Ja.
Und auch hier habe ich wieder geguckt, was ist das populärste Gericht der Welt?
Habe ich erst vorgestern gegessen, weil zwei Häuser neben uns eine Pizzeria aufgemacht hat.
Was ist deine Lieblingspizza?
Gibt es in dem Sinne nicht, aber ich mag alles, was so Oliven mag ich, Kapern mag ich, Sardellen mag ich, ich mag es Frutti di Mare, ich mag Artischocken, ich mag Champignons, Paprika. Mais mag ich manchmal auch. Also all diese Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, die finde ich top. Ich mag auch mal eine Calzone. Und ich esse ab morgen wahrscheinlich, übermorgen, Pizza, weil ich bin morgen schon in Florenz.
Stimmt! Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Freunde. Du erzählst, wie es war.
Ich erzähle da, weil ich ab morgen, geht's los, wandere von Florenz nach Siena durch die Toskana.
Das klingt so gut.
Ja. Ja. Und es ist Top-Wetter.
Ohne mich.
Ohne dich.
Ich mache die Steuererklärung in der Zeit.
Ah, du bist ein Schatz.
Es wird hart.
Ich liebe dich.
Ich werde dich einige Male hassen in der Woche, sag ich dir.
Du kannst es doch auch machen. Das nächste Mal kommst du einfach mit.
Na gut. Nein, ich gönne es dir von Herzen. Nein, wenn das Wetter hier so ist, dann bin ich auch glücklich im Garten.
Siehst du, so war es für mich.
Ich brauche eben nicht nach Italien fahren. Hause glücklich.
So war es für mich im Februar, als ich hier in Deutschland geblieben bin und du warst
in der Sonne. Stimmt. Nee, achso, dann finde ich das vollkommen in Ordnung für dich. Ich wünsche dir, dass immer mal...
Es regnet.
Nein, Quatsch. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit.
Ich weiß, was du magst für Pizzen.
So die Klassiker.
Klassiker und Salami ist auch meine
Salami
Pizza.
Salami mag ich, Margarita, wenn sie gut gemacht ist. Ja. Ich mag nicht, wenn so ganz krasse Mischungen da drauf sind oder so. Das mag ich immer nicht.
Schokolade und und Artischocken.
Ich fühle es richtig. Gut, aber Antonio, ich gönne dir deine Italienreise von Herzen.
Danke. Ich gucke schon mal vor, weil ich bin im Juli nochmal in der Ecke.
Mein Gott, also sag mal. Nein, aber ist schön. Ich gönne es dir.
Ich freue mich.
Und Antonio, wir kommen zum Ende und ich hoffe, du hast irgendwas mitgebracht für unsere Playlist, was uns eben auch an Popmusik erinnert und was jetzt ein würdiger Abschluss ist.
Ja, und zwar vom neuen Album von Materia.
Ja.
Neun Leben, in Klammern eins übrig.
Ja.
Ein Song, der 2:42 geht.
Das meine ich. Es wird immer kürzer.
Ja, selbst Materia.
Ist es aber trotzdem gut? Sind es gute 1:42?
Sonst würde ich ja erstens nicht auf die Playliste packen und ich finde Materia. Ich weiß nicht, eine kurze Geschichte dazu. Ich habe ein paar Mal Materia indirekt mitbekommen. Ich war 2011 mit Klüsen auf Tour. Auf Promotour. Und wir sind beim Label vorbei und da lagen so CDs rum von den ganzen neuen Sachen, die rauskamen. Und das war so das erste Material-Album mit.
Mhm.
Und das habe ich gleich eingepackt und die ganze Zeit zu Hause gepumpt. Ich dachte nur so, was für ein mega geiler Künstler.
Ja.
Und jeder Song war gut. Mhm. Jeder Text war gut.
Ja.
Und dann kurz ein, zwei Jahre später haben wir parallel zusammen geprobt in, ich glaube, das heißt Blackbox in Berlin.
Ja.
So ein großes Produktionsprobenräume und Häuser, wo man auch Vorproduktionen machen kann für große Tourneen. Also das heißt, man hat dann mehrere Hallen und in der Halle kann man dann proben mit den Visuals, also mit der LED-Wand und allem Kram. Und wir haben geprobt und Material in der nächsten Halle neben uns. Mhm. Und haben mir, ich habe mir, glaube ich, mal eine Generalprobe auch angeguckt von ihm und habe ihn natürlich auch auf einigen Festivals auch gesehen, wo wir auch parallel davor oder danach gespielt haben. Und es war immer fett. Ja. Es war immer auf den Punkt, egal was war. Und er hatte eine unglaubliche Aura und ich liebe seine Energie, dieses, ich will die Welt sehen. Er hat schon über 100 Länder besucht. Ich habe mir jetzt auch mit die App runtergeladen, die er auch nutzt. Ja. Habe gemerkt, wow, ich habe erst 25-28% von ihm geschafft, was er schon auf der Welt gesehen hat. Ich bin bei knapp 30 jetzt Ländern, die ich erst gesehen habe. Was heißt erst, aber merkst du, wow. Also
alleine 16 Bundesländer.
Nein. Nein, das inspiriert mich, die Energie und der Typ so, der ist so sehr im An und im Jetzt. Und dieses neue Leben, was er so beschreibt, ich kann das bei einigen Leben, die mir geschenkt wurden, zu 100% bejahen.
Ja, ja.
Deswegen... Viel Spaß mit Materia.
Finde ich gut. Ich durfte ihn auch mal live erleben und muss sagen, wir sprechen ja immer darüber, dass Musik ihren Raum braucht. Jazzmusik braucht, ich sag mal, ne, auch wenn es Klischee ist, aber trotzdem, Jazzmusik braucht den Jazzclub und es gibt eben auch Musik, die braucht ein Festival und oder die braucht ein Stadion. Und ich finde, Materia macht so eine Musik. Ich habe oft auf Festivals dann so auch so, sag ich mal, Popbands gespielt, die super geil sind, aber wo ich immer gedacht habe, nee, ich fühle das nicht. Ja. Ich fühle das hier nicht. Das ist zu weich.
Ja.
Das ist zu sanft. Das ist irgendwie. Das ist vielleicht in so einem Club geil, ne? Aber irgendwie habe ich es nicht gefühlt. Und dann kam Materia und es war wirklich, ich hat's weggefaked. Ja. Und ich dachte, das ist Musik, die passt auf so ein Festival.
Würde
ich immer zu Materia gehen.
Auch bengalische Tiger und so, das sind so Songs, du willst jemanden einen in die Fresse hauen. Wenn du das hörst.
Sehr gute.
Du willst selber ein Bengalo anzünden, du willst Krawall, du willst mitmachen.
Ja,
du,
ja,
das
ja,
ist
klar,
so,
klar. Ich weiß,
es macht was mit dir. Es ist so ein anarchisches Gefühl von Energie, von wow, geil.
Antonio?
Welchen Song hast du mitgebracht?
Ich mach's kurz und schmerzlos, auch ein toller Popsong, wo ich weiß, dass er auch bei dir große Gefühle auslöst. Eigentlich sofort mit der ersten Note.
Ich weiß, welcher Song.
Ja.
Adele?
Nee. In die andere Richtung,
okay.
Gefühle. Von The Weeknd.
Oh,
sag's selber an.
I Feel It Coming?
Ja!
Oh, den liebe ich ja.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Wirklich, müsst ihr euch vorstellen, da kommt ein Ton und Antonio ist sofort, du bist dann in dem Moment Michael Jackson.
Aber er hat ja auch so vom Sound.
Ja, klar,
erinnert mich an Michael so.
Voll.
Geil. Oh, ja. Ich liebe diesen Song.
Ja.
Ist er nicht schon auf unserer Playliste drauf?
Wenn er schon drauf ist, dann packe ich Starboy drauf.
Auch ein guter Song.
Du kannst es ja da recherchieren. Ich verliere den Überblick hier bei 41 Folgen. Und ich muss sagen, apropos Folge, das war, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die wir je gemacht haben.
Wirklich?
Ja, wir sind bei einer Stunde.
I Feel It Coming ist schon drauf, ich wusste es.
Oh, Mist.
Aber du hast schon zwei oder dritte Mal jetzt einen Song gehabt, den wir schon hatten.
Oh, was nehme ich dann? Dann nehme ich halt...
Bohemian Rhapsody.
Nee.
Doch.
Nee,
Wir haben darüber gesprochen.
Nein.
Nimm den jetzt.
Wir nehmen jetzt von Billie Eilish... Birds of a Feather.
Ja, das ist ein super Song. Super.
Hammergeiler Song.
Ja, den nehmen wir.
Dann nehmen wir den.
Nehmen wir den.
Gut.
Und ihr könnt den Podcast abonnieren, ihr könnt ihm folgen, ihr könnt ihn teilen, ihr könnt ihn kommentieren. Am besten, ihr lasst noch eine Bewertung da.
Ihr könnt ihn sogar live besuchen, Antonio.
Genau, am 29. Mai in Plauen im Malzhaus.
Ja.
Am 2. Oktober, wow, wie ich das drauf habe.
Ja, guck.
In Dresden, im Ostpol, am 1. Dezember im Kupfersaal in Leipzig.
Guck.
Am 4. März 2027 in Halle.
Ja.
Oh, ich hab's noch drauf. Ich hab die alle im Kopf. Geil.
So.
Weil ich mich so sehr drauf freue.
Jetzt, neue Woche. Tanz in den Mai war bereits. Deshalb wünschen wir euch einen guten Start. Nicht nur in die Woche, sondern in den ganzen Monat.
Ja. Einen schönen Mai. Wir sehen und hören uns. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.